Zum Kurs Null auf Radio Horeb heißt sie aus München, Leon Bichler, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unter dem Motto Krisen bewältigen. Unser Sendungsgast, der Theologe Dr. Johannes Hartl aus Augsburg, den Sie im Folgenden dazu hören, sagt selbst zu diesem Thema: Corona ist nicht die erste und nicht die letzte Krise der Menschheit. Lerne in diesem ermutigenden Vortrag, was Menschen befähigt hat, Hungersnöte, Folter, Einzelhaft und Seuchen zu bewältigen. Ja, mehr noch als das, jede Krise birgt eine gewaltige Chance für persönliches Wachstum. Radio Horeb wünscht geistlichen Gewinn.
Krisen bewältigen. Die gute Nachricht zuerst. Menschen können die erstaunlichsten Krisen bewältigen. Menschen können sich auf die unglaublichsten Situationen einstellen und in denen auch überleben. Ich spreche selber gar nicht so sehr als krisengeprägter Mensch, sondern als jemand, der seit vielen Jahren mit Menschen Kontakt hat, die durch extremste Krisen gegangen sind. Ich spreche von Leuten, die in einem Gulag waren und deren ganze Familie von den Kommunisten erschossen wurde, wie eine alte Frau, die ich kannte. Ich habe mit mehreren Leuten viel Zeit verbracht, die in Einzelhaft waren für ihren Glauben oder gefoltert wurden. Ich habe mit etlichen Leuten gesprochen, schon seit ich ein Kind war, die noch im Zweiten Weltkrieg waren. Meine Oma hat 42 Bombennächte überlebt in Wien. Und mich hat immer wieder die Frage fasziniert, was hilft Menschen, durch so unfassbar schlimme existenzielle Krisen zu gehen? Und ich glaube, wir können heute Abend ein Stück weit mehr lernen, besser drin zu werden, Krisen zu bewältigen. Denn der Punkt ist, was Menschen alles aushalten können, ist erstaunlich. Aber der eine reift dran und der andere zerbricht dran. Und die seelische Arbeit, eine Krise zu bewältigen und sich darauf einzustellen, ist nicht zu unterschätzen. Es geht nicht von alleine. Und deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen, zum einen, wie Krisen funktionieren und dann auch, wie eine Lösung aussehen kann. Das Problem ist, wir sind heute Krisen kaum mehr gewohnt. Sagst du, hast du eine Ahnung, mir geht's ja so schlecht. Okay, wenn du noch nie eine Hungersnot erlebt hast, wenn bei dir nicht ein Großteil deiner Kinder unter 3 Jahren schon gestorben sind, wenn du keine Ehefrau hattest, die an Kindbettfieber gestorben ist und du noch nie in den Krieg ziehen musstest, dann gehörst du zu einer absolut privilegierten Minderheit in der Menschheitsgeschichte. In der Menschheitsgeschichte war es die Norm, dass du innerhalb von ein paar Jahrzehnten ein paar schwere Hungersnöte erlebt hast, ein paar harte Winter, wo die Hälfte deiner Kinder gestorben ist. Also ich spreche über die Tausenden von Jahren, wo es Menschen schon gibt. Und wir, gerade die letzten Jahrzehnte in Europa, sind sowas von verwöhnt von großen Krisen, dass wir Mühe damit haben, umzugehen. Denn wir leben in einer Zeit, in der wie nie zuvor wir 3 Dinge haben. Das eine ist Komfort und es sind natürlich gute Sachen, es ist nichts Schlechtes. Das ist Komfort. Ist dir das bewusst, dass an einen Hahn zu drehen und warmes Wasser zu bekommen, das war der Traum von Tausenden von Jahren Menschheitsgeschichte. Das hatte vielleicht der römische Kaiser, der hatte Thermen, der hatte warmes Wasser, aber auch nicht immer sofort auf Knopfdruck. Wir haben warmes Wasser auf Knopfdruck, wir können in den Supermarkt gehen und können nicht nur so viel Brot kaufen, wie wir wollen, sondern 30 verschiedene Brotsorten kaufen oder 200 verschiedene Weinsorten kaufen. Das ist ein Level von Komfort, das menschheitsgeschichtlich unfassbar, unfassbar besonders ist. Auch das Level an Freiheit, das wir haben, an persönlicher Freiheit. Ich mache nur ein Beispiel, dass du für dich entscheiden kannst, ob du dort oder dorthin reisen möchtest, dort oder dort wohnen möchtest. Wer hatte das in der Steinzeit, zu sagen, ich will jetzt mal nach Afrika reisen? Wer hatte das im Mittelalter, zu sagen, ich lebe in Schwaben, würde aber gerne mal nach Spanien reisen? Das hast du vielleicht einmal im Leben gemacht, wenn du nach Santiago de Compostela gepilgert bist oder so. Also diese Freiheit, das zu tun, jenes zu tun, ist menschheitsgeschichtlich völlig ungewöhnlich. Und was menschheitsgeschichtlich völlig ungewöhnlich ist, ist das Level an Kontrolle, das wir haben oder meinen zu haben. Wir haben sehr viel Kontrolle über viele Lebensbereiche. Du kannst zum Beispiel klar entscheiden, möchtest du Kinder kriegen oder nicht? Und wenn ja, wann möchtest du sie kriegen? Möchtest du überhaupt heiraten oder nicht? All das war in früheren Zeiten überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist eigentlich unvorstellbar, durch welche Krisen die Menschheit schon gegangen ist, durch Sachen wie hier, das ist ein Foto von der großen irischen Hungersnot. Es gab Epidemien, es gab Zeiten von Pest, es gab Kriege, die einen Großteil der Bevölkerung getötet haben. Und wir sind, das möchte ich einfach mal so sagen, wir sind in der Moderne nicht mehr gewohnt, dass wir keine Götter sind. Also zumindest im Westen glauben wir tief drin immer noch, unsere Freiheit, unser Komfort und unsere Kontrolle sind unsere Sicherheit und sind unantastbar. Und es ist tatsächlich so, sobald irgendwas davon erschüttert wird, kriegen wir die Panik. Und wir erleben das auch jetzt zum Beispiel. Warte mal, Freiheit, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen, wo ich will. Ich kann jetzt nicht einfach reisen, wohin ich will. Wie? Ich kann jetzt nicht einfach kaufen, was mir gerade schmeckt und was ich will. Wie? Ich habe jetzt nicht mehr die Kontrolle. Das ist, glaube ich, das, was uns am meisten Angst macht, der Kontrollverlust. Wir haben keine Ahnung, was in den nächsten paar Monaten passiert. Ich muss dir eine erschütternde Wahrheit sagen, diese Kontrolle hattest du sowieso noch nie in deinem Leben. Wir Menschen haben keine völlige Kontrolle und selbst unser Komfort, unser körperliches Wohlbefinden und unsere Freiheit ist jeden Moment an einem so dünnen Faden. Das ist das Problem. Wir haben in der Moderne sehr stark unser Haus auf diese drei Dinge gebaut und reagieren absolut panisch, wenn die erschüttert werden. Und das ist auch panisch, das ist schlimm, wenn du eine Erschütterung erlebst und das Problem bei einer Krise ist, dass du erstmal in Schockstarre gehst. Man hat das erlebt, man hat es erforscht mit Mäusen, die hat man in einen Käfig gesperrt und hat denen Stromschläge gegeben. Also ein gemeines Experiment, aber man hat die über längere Zeit hinweg Stromschläge gegeben und dann hat man die Tür geöffnet und wollte sie rauslassen. Und die Mäuse waren aber unfähig, den Ort ihrer Qual zu verlassen. Die hingen fest in ihrem Ding. Und das ist die Gefahr, die eine Krise mit sich bringt. Dass du einfach erstarrst und nichts mehr tust. Dass du sagst, wenn mir das erschüttert wird, wenn es hier ein Problem gibt, wenn Komfort wegfällt, wenn Freiheit wegfällt, wenn Kontrolle wegfällt, dann Todstellreflex. Lieber tot sein oder einfach nur über mich ergehen lassen. Und das ist einerseits gefährlich für deine Psyche und andererseits bringst du dich dann um eine wesentliche Wachstumschance. Denn jede Krise birgt eine Wachstumschance. Deswegen möchte ich heute mit euch anschauen. Erstens, wir wollen verstehen, was Krisen überhaupt sind und was sie tun. Zweitens, jede Krise stellt die Sinnfrage. Wir müssen die Frage stellen nach Sinn. Das ist letztendlich eine philosophische Frage oder eine theologische Frage. Wie gehen wir mit dieser Tatsache um, dass so schreckliche Sachen so leicht passieren können? Und schließlich drittens, ganz einfach, was kannst du in einer akuten Krise tun, um zu überleben? Und welchen Lebensstil kannst du dir angewöhnen, damit du besser durch Krisen kommst? Ich gebe euch eine kurze Definition von einer Krise. Eine Krise ist nicht einfach nur, mein Kaninchen ist gestorben oder ein Monat ist finanziell nicht so gut gelaufen. Eine echte Krise hat damit zu tun, dass deine Grundannahmen über das Leben erschüttert wurden. Ich muss kurz ein bisschen erklären, was das bedeutet. Du kannst dir vorstellen, dass du dein Lebenshaus auf bestimmte Grundannahmen baust. Ohne das geht's einfach nicht. So ist dein Lebenshaus, das ist eh fragil genug, unser Häuschen. Und wir bauen das. Und wir bauen das auf Annahmen wie, die Welt ist nicht komplett unsicher, die Welt ist ein sicherer Ort. Weil wenn die Welt kein sicherer Ort ist, dann muss ich mich ständig verteidigen, dann kann ich überhaupt nicht frei agieren. Eine Grundannahme ist, mir wird schon nichts passieren. Eine Grundannahme ist, den guten Menschen passiert nichts, denn den Menschen passiert nur, dass immer stößt das zu, was sie verdient haben. Irgendwie geht's gerecht zu in der Welt. Ich kann Menschen vertrauen, meine Zukunft ist planbar. Ohne solche Grundannahmen können wir nicht leben. Die hängen auch damit zusammen, dass ich ein gewisses Maß von Komfort habe, gewisses Maß von Freiheit, gewisses Maß von Kontrolle. Und das Gemeine, was eine schlimme Krise ist, macht es, sie erschüttert dich in dieser Grundannahme. Egal welche Krise, das kann was Privates sein, wie dein Ehepartner betrügt dich oder verlässt dich, du verlierst deinen Job. Es kann was Globales sein, wie ein Krieg bricht aus oder eine Seuche. Und auf einmal denkst du, wenn das nicht mehr sicher ist, was ist dann überhaupt noch sicher? Wo habe ich überhaupt noch Kontrolle? Und so eine Erschütterung in der Grundannahme ist was extrem Beängstigendes. Und gleichzeitig sehen wir, okay, jede von diesen Grundannahmen wie die Welt ist sicher oder ich habe mein Leben in der Hand oder ich kann Menschen vertrauen. Wir sehen ja, dass diese Grundannahmen nicht hundertprozentig stimmen. Es sind keine wahren Aussagen. Es sind Ideen, die Kontakt mit der Realität nicht aushalten. Und deswegen ist jede Krise in der Erschütterung von diesen Grundsicherheiten oder diesen Grundannahmen immer auch eine Chance.
Sie hören den Kurs Null auf Radio Horeb und jetzt geht es weiter mit dem Vortrag des Theologen und Gebetshausleiters aus Augsburg, Dr. Johannes Hartl, zum Thema Krisen bewältigen.
Ein paar Eigenschaften jetzt mit euch. Ich möchte anschauen, was für jede Krise gilt, egal welcher Art sie ist. Und jede Krise ist ein Reality-Check, etwas Neudeutsch. Reality-Check bedeutet, eine Krise zeigt das, was da ist. Und wenn das, was da ist, stabil ist, dann zeigt die Krise, dass es stabil ist. Und wenn das, was da ist, nicht stabil ist, zeigt die Krise, dass es nicht stabil ist. Ja? Jede Krise schaut erstmal, was ist wirklich da? Ich blätter gleich wieder zurück. Was ist wirklich da und ist es tragfähig? Gibt es da überhaupt was Tragfähiges unter diesem Haus oder stürzt alles zusammen? Jede Krise ist ein Reality-Check und nur die Krise bringt die Realität hervor. Es ist interessant, der Sigmund Freud, der große Begründer der modernen Psychoanalyse, der ist ganz stark davon ausgegangen, dass wir Menschen geprägt werden. Wir werden geprägt von unserer Kultur, auch von unseren Eltern, von unseren Trieben werden wir gesteuert. Und er hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, Menschen sind sehr unterschiedlich, aber je länger du sie hungern lässt, je größer dieser Schmerz des Hungers wird, desto mehr reagieren sie alle genau gleich. Die wollen einfach essen. Zudem hat einer seiner Schüler oder eine Generation später, Viktor Frankl, gesagt, Sigmund Freud war offensichtlich nie in einem Konzentrationslager. Viktor Frankl war es nämlich schon und er hat gesagt, nichts könnte unwahrer sein über den Menschen, wenn Menschen das gleiche Level von Hunger und von Leiden erfahren, zeigt sich ihre Unterschiedlichkeit umso deutlicher. Und er hat gesagt, die einen werden zu Schweinen und die anderen werden zu Heiligen. Oder besser gesagt, die einen entpuppen sich als Schweine, die anderen entpuppen sich als Heilige. In uns ist übrigens immer beides, nur zur Info. Aber nur die Krise bringt es hervor, weil sie zeigt, was wirklich da ist. Und wir sehen ganz klar, es ist erschütternd zu merken, wow, dass wir schon mit den kleinsten Sachen, mein Flug wird gecancelt, ich muss meinen Urlaub verschieben oder ich kann jetzt nicht das kaufen, was ich will, dass wir oder viele Menschen schon panisch reagieren, das ist erstmal einfach nur ein Reality-Check. Es ist erstmal einfach nur ein Hinweis auf das, was wirklich da ist und es ist offenkundig, dass deshalb jede Krise auch eine Chance birgt. Wir haben hier im Deutschen das wunderschöne Wort Enttäuschung. Ich bin so enttäuscht. Du hast mich so enttäuscht. Ich bin so enttäuscht von Gott. Ich bin von der Welt so enttäuscht. Und in dem Wort Enttäuschung steckt, dass da vorher eine Täuschung war. Dass vorher ein Gedankengebilde da war, das nicht der Realität standhalten konnte. Und das ist im Letzten die große Chance einer Krise, dein Leben zu überprüfen daraufhin, ob es tragfähig ist oder nicht. Und wenn du in der Krise bist, ist es das Normalste von der Welt, dich zu beschweren, zu sagen, das ist so schlimm und warum kannte ich nicht und warum musste das passieren und das hätte ich nicht und sollte ich nicht und bin ich nicht schuld oder habe ich was falsch gemacht und warum ist das Universum so böse zu mir? Der Switch im Denken oder das Umschalten im Denken, wo könnte die Chance drin sein? Was ist das Lehrreiche drin? Ist ein ganz wichtiger. Ich bin erschüttert gewesen oder fasziniert, erstaunt, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, über eine Studie, die ich gelesen habe, die amerikanische Kriegsgefangene in Vietnam nach ihrer Erfahrung in Kriegsgefangenschaft befragt hat. Und die Vietnamesen sind ja nicht so ganz nett umgegangen mit den amerikanischen Kriegsgefangenen. Um genau zu sein, war das sehr brutal. Und die Studie zeigt, dass aber ein Großteil dieser Soldaten gesagt hat, im Rückblick war es für mich eine wichtige Erfahrung für meine persönliche Weiterentwicklung. Sie haben nicht gesagt, es war toll, aber sie haben im Rückblick gesagt, es war eine wichtige Erfahrung. Und ich möchte dir das einfach sagen, jede Krise ist so. Wenn du mittendrin steckst, siehst du es nicht, aber selbst wenn du mal überlegst, wenn du zurückdenkst in die Zeit, wo es dir mal richtig schlecht ging. Ja, vielleicht hattest du mal eine Phase, wo es dir richtig schlecht ging. Als du drin warst, hat es sich erbärmlich angefühlt. Im Rückblick würdest du sagen, da war auch eine Chance drin. Ich habe auch was dadurch gelernt. Das ist übrigens ganz interessant zu hören, Weißt du, dass die Menschen, die durch ganz wenige Krisen im Leben gegangen sind, bei Weitem nicht die glücklichsten sind? Sondern man hat herausgefunden, nur wenn Menschen ein gewisses Maß an Leid und an Rückschlägen im Leben erlebt haben, entwickeln sie Mechanismen auf gesunde Weise, mit dem Alltag fertig zu werden. Man hat herausgefunden, man hat untersucht, Menschen, die durch ganz wenig existenzielle Krisen gegangen sind, Menschen, die durch wahnsinnig viele gegangen sind und Menschen, die durch einige gegangen sind. Und man hat herausgefunden, Menschen, die durch einige existenzielle Krisen gegangen sind, hatten mehr Fähigkeit, mit weiteren Krisen umzugehen, waren allgemein leistungsfähiger im Alltag und hatten ein größeres Zufriedenheitsgefühl. Also hör auf, von einem Leben zu träumen, in dem du von allem, was schief läuft, bewahrt bleibst. Das heißt nicht, dass es ein besseres oder glücklicheres Leben sei. Und es heißt auch nicht, dass Gott so ein Leben unbedingt für dich will. Dazu kommen wir später. Eine unglaubliche, trostreiche Aussage in jeder Krise ist, jede Krise ist endlich. Nun, wenn du direkt drin bist, ist das vielleicht wie ein Hohn, weil du denkst, ich hänge jetzt da schon monatelang drin und es geht nicht weiter. Und es ist trotzdem die Wahrheit. Auch das hat man herausgefunden, dass Menschen, selbst solche, die durch so extreme Sachen gingen wie Einzelhaft, sie konnten sich dadurch ein Stück retten, dass sie gesagt haben, hey, das sind jetzt so und so viele Tage und ich werde drauf zurückblicken. Und ich möchte das zu dir sagen, auch jetzt in der aktuellen Situation, in der wir sind. Du und ich, wir werden drauf zurückblicken. Und wir werden sagen, wow, ja, schwierige Zeit, diese Wochen, diese Tage, diese Monate, diese Jahre, was auch immer, es war schwierig, aber wir sind durchgegangen. Die Menschheit ist durch unfassbar viele Krisen schon gegangen. Wir kommen da durch, du kommst da durch, du wirst bei einem schönen Glas Bier oder bei einem Glas Prosecco irgendwo im Café sitzen mit einem Freund und Rückschau halten und sagen, einiges haben wir trotzdem in dieser wichtigen Zeit gelernt. Das ist die Wahrheit. Alles andere ist Panik, alles andere macht das Ding größer, als es ist. Und wenn du sagst, aber vielleicht sterbe ich in dieser Krise, ja, das kann sein, aber mit dem Tod ist es nicht vorbei. Auch das Leiden, das im Tod endet, ist endlich. Du stirbst nicht 1000 Tode, sondern du stirbst einmal und das wirst du auch. Wir gehen auf ein Ende zu, aber von diesem Ende werden wir zurückschauen und werden sagen, es war alles wert. Es war alles recht und du brauchst diese Perspektive. Eine der wirklichen Gnaden jeder Krise, eine Krise fokussiert dich. Wenn du jetzt den Anruf bekommen würdest, dass deine Mutter im Sterben liegt, würdest du nicht überlegen, habe ich die passenden Schuhe an, sondern du würdest einfach nur schauen, wie komme ich da jetzt hin, wie kann ich sie anrufen. Diese Krise würde dich komplett fokussieren auf genau ein Problem. Und das ist das, was jede Krise tut. Und darin ist auch ein Segen. Wenn du hörst, dass dein Haus brennt, du wirst erstaunt sein, wie schnell du auf einmal laufen kannst. Eine Krise fokussiert dich auf deine Kräfte. Und du wirst in einer Krise Kräfte in dir entdecken, von denen du gar keine Ahnung hattest und an die du nicht rankämest, ohne dieser Krise selber. Das ist eine der schönen Sachen. Ich erlebe das auch, ja, wenn Leute in existenzielle Krisen kommen, so vieles wird auf einmal unwichtig. So vieles wird unwichtig. Und das, was wirklich wichtig wird, kannst du mal überlegen, was ist im Angesicht einer existenziellen Not wirklich wichtig? Da bekommst du einen guten Fokus für das, was im Leben generell wichtig wird. Ein letztes. Jede Krise ist eine besondere Zeit, und ich nenne das, jede Krise ist Gottes Zeit. Das Problem ist ein bisschen, wenn alles gut läuft und wenn alles so in der Oberfläche dahin plätschert, dann lernen wir wenig und dann passiert auch wenig in unserem Herzen. In einer Krisenzeit kommt was zu einer Entscheidung. Tatsächlich ist das, was das griechische Wort Krisis bedeutet. Krinein, unterscheiden, ist eine Phase, wo sich was entscheidet. In der Bibel gibt es eine wunderbare oder mehrere wunderbare Geschichten, die in der Wüste spielen. Und die Wüste ist eine Krisenregion deshalb, weil wenn du da zu lange bleibst, stirbst du, verdurstest du. Es ist eine gefährliche Situation, ein gefährlicher Ort. Und für die Leute im Nahen Osten ist das allgegenwärtig. Wenn die ein paar Stunden hinausfahren in die Wüste, die wissen, es wird gefährlich. Es gibt etliche Geschichten im Alten Testament und auch im Neuen Testament, wo in der Wüste eine Versuchungssituation ist, wo die Frage ist, für was wirst du dich entscheiden? Und das ist einerseits eine gefährliche Situation, weil du wirklich falsch abbiegen kannst. Und es ist andererseits die Situation, wo Gott um unser Herz wirbt. Und deswegen ist jede Krise auch Gottes Zeit. Ich habe manchmal das Gefühl, wir wissen das im Rückblick, aber wenn wir mittendrin sind, wissen wir es nicht. Die Krisenzeiten sind nicht die schlechtesten Zeiten unseres Lebens. Die schlechten Zeiten sind die, die sich normal anfühlen, wo wir dahin plätschern, wo nichts Besonderes passiert. In Krisenzeiten entscheidet sich was, aber es sind nicht die schlechtesten Zeiten. Es sind Zeiten, wo wir an die Substanz kommen, und deswegen behaupte ich, dass es die Zeiten sind, wo Gott an unserem Herzen arbeiten möchte.
Krisen bewältigen. Zu diesem Thema geht es jetzt auf Radio Horeb im Kurs 0 mit dem Theologen und Gebetshausleiter aus Augsburg, Dr. Johannes Hartl, weiter.
Tatsächlich gibt es ein Gleichnis, in dem Jesus von einem Haus spricht, das auf irgendetwas gebaut ist, und es ist eine Krisensituation. Es kommt zu einer Krisensituation für dieses Haus, und er sagt, der Regen, der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wetterten und stürmten gegen das Haus und es fiel nicht um, denn es war auf Felsen gegründet. Nur in einer Krise zeigt sich, auf was dein Haus gegründet ist, und Gott wirbt danach, dein Grund zu sein. Und jetzt wird es natürlich interessant, ich mal hier mal einen Berg hin. Jesus sagt, sein Haus auf einen Fels baut. Ne? Das Haus fällt nicht um. Das Problem ist, jetzt kannst du sagen, ja gut, heißt das, dass mir nie was passiert? Ja, Leute kommen ja auf die absurdesten Theorien. Ja, wenn ich an Gott glaube, dann werde ich nie krank. Dann kann mir nichts Böses was anhaben. Das ist eine der Annahmen, die leicht zu erschüttern ist. Gott würde doch nie wollen, dass mein Komfort, meine Freiheit und meine Kontrolle bedroht wird. Naja, ich weiß es nicht. Was meint Jesus mit diesem Haus auf dem Fels? Meint er, es wird immer alles so laufen, wie du willst und wie es dir schmeckt? Ich glaube, an der Stelle müssen wir ein bisschen theologisch genauer hinschauen, und erlaubt, dass ich jetzt eine philosophisch-theologische Ausführung mache. In der Krise stellen sich existenzielle Fragen. Ist das Leben gut? Sind die Menschen gut? Kann ich dem Leben trauen? Und die Antwort ist nein, nein und nein. Die Antwort ist, das Leben ist bei weitem nicht nur gut. Du kannst bei weitem den Menschen nicht immer trauen. Du hast bei weitem nicht alles in der Hand. Also wo um alles in der Welt soll denn so ein Grund herkommen? Der Grund kann nicht sein, Gott tut immer, was ich will. Der Grund kann nicht sein, guten Menschen passiert nichts Schlechtes. Das sind Ideen, die den Kontakt mit der Realität nicht überleben. Nicht dauerhaft. Da baust du auf Sand. Jesu Worte sind übrigens auch bedeutend realistischer. Nun, lass uns theologisch das aufarbeiten, was wir sagen können. Quer durch die Bibel, und auch wenn du gar nicht an die Bibel glaubst, erschließt es sich aus dem, wie die Welt ist und wie die Schöpfung ist. Gott ist gut. Und Gott ist gut in jeder Hinsicht. Gott will das Gute und Gott will nur das Gute. Und nur weil er überhaupt wollte, dass es dich gibt, nur deshalb gibt es dich. Aber nicht alles, was in der Welt ist, ist okay. Es ist sehr wichtig zu verstehen, manche Leute denken, alles, was passiert auf der Welt, sei Gottes Wille. Das ist nicht der Fall. Sonst müsste Jesus uns nicht beten lernen, Herr, dein Wille geschehe. Dann würde Jesus beten, Vater, dein Wille geschieht. Punkt. Nein, geschehe. Es gibt jede Menge Dinge in der Welt, die Gott nicht will, die Folge des Bösen waren, die nicht von Gott waren. Es ist sehr wichtig. Massenepidemien und vorzeitiger Tod ist nicht in Gottes guter Schöpfung vorgesehen gewesen. Jetzt sagst du, okay, aber warum lässt Gott das dann zu und wo hängt es zusammen? Darauf, dritter Punkt, manches verstehen wir nicht. Auch die Frage, wo genau lässt Gott Unheil zu und wo ist das Unheil Strafe oder haben wir Menschen es selber verursacht, ist es Gericht? Diese Fragen führen dich ins Nirgendwo. Es gibt eine Situation, wo Jesus einen heilt und die Jünger diskutieren, ja, ist er jetzt krank gewesen oder ist er blind geboren, weil seine Eltern gesündigt haben oder er? Und Jesus beantwortet die Frage gar nicht. Er beantwortet nicht die Frage, warum der taub geboren ist, stumm geboren, eins von meinen, blind geboren. Sondern Jesus sagt nur, die Kraft Gottes will sich hier zeigen. Das heißt, Jesus blickt auf das, was Gott in dieser Situation tun will. Und ich bitte dich, das Gleiche in der Krise auch zu tun. Komm raus aus der Frage, ein guter Gott wirklich und liegt es vielleicht an dem und dem. Stell die Frage, Gott, was willst du jetzt tun? Denn es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Aber eine Sache ist definitiv wahr, die wir verstehen. Gott ist gut, all seine Absichten sind gut, Gott will das Gute und er will das tatsächlich Gute für dich. Er übersieht dich nicht, er kennt dich. Auch da, wo du ihn nicht verstehst. Wir verstehen ja schon unsere irdischen Eltern oft nicht. Ja, das vierjährige Kind hat schon eine Tafel Schokolade gegessen und will noch eine Tafel Schokolade. Und der Vater sagt, du kriegst keins. Und der Vater sagt, du bist aber böse. Du bist gemein. Nein, der Vater ist nicht gemein. Er sieht nur mehr. Er sieht Dinge, die das kleine Kind noch nicht versteht. Aber es ist wichtig, Gott schickt kein Leid. Wir sehen im Neuen Testament eindeutig, wie Jesus agiert. Jesus schließt uns auf, wie der Charakter des Vaters ist. Und ja, wir lesen im Alten Testament und auch in der Offenbarung des Johannes, wie das Böse in der Welt Überhand hat und deswegen auch böse Sachen passieren. Aber nicht, weil Gott das Böse will, sondern, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, sondern Gott verwendet das Böse zum Guten. Jetzt, woher kommt das Böse? Das Böse kommt dadurch, dass Menschen Böses tun und auf eine geheimnisvolle Weise glauben wir Christen sogar, dass auch das Böse in der Natur, das Böse in der ganzen Schöpfung verwoben ist mit dem, was die Bibel Sünde nennt. Was nennt die Bibel Sünde? Sünde im Deutschen kommt von absondern, einem Entkoppeltsein von Gott. Gott ist der gute Schöpfer der Welt, das heißt aber, die Welt funktioniert nur in enger Verbindung mit Gott. Und de facto lebt die Welt, leben die Menschen nicht in enger Verbindung mit Gott und deswegen funktioniert das ganze System nicht mehr. Sagst du, was hat denn das ich sündige damit zu tun, dass da ein Erdbeben ist oder dass da irgendwelche Viren sind? Das kann ich dir auch nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, dass unsere Meinung, dass wir Menschen komplett entkoppelt seien vom Kosmos um uns herum, das ist eine moderne und ein bisschen eigenartige Theorie. Nochmal, wir gehen davon aus, dass das nichts miteinander zu tun hat. Alle alten Religionen, wenn ich's richtig sehe, und sogar manche alternative Ansätze in der Physik und ganz definitiv die Bibel, denken Mensch, Kosmos, Natur nicht als so völlig abgetrennt, sondern dass es Verbindungen gibt. Ich glaube, es ist bedeutend intuitiv wahrere Bild zu glauben, dass wir als Teil dieses Kosmos, als bewusster, frei agierender Teil dieses Kosmos, definitiv Auswirkungen haben auf das, was in der Natur passiert, auf welch geheimnisvolle Weise auch immer. Damit sage ich nicht, weiß ich nicht, der Virus oder das Erdbeben ist die Sünde von dem und dem. Quatsch, da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Ich sage nur, Gott ist nicht derjenige, der Tod, Leiden erschaffen und entwickelt hat, sondern Gottes Plan ist es, und das ist ganz wunderbar, er verwendet Böses zum Guten. Das heißt, es gibt in dieser Zeit, in der wir leben, noch viel Böses. Gott könnte das mit einem kleinen Streich wegwischen, aber er tut es nicht. Und es ist wichtig zu verstehen, warum er es nicht tut. Es gibt eine ganz anrührende Geschichte im Alten Testament. Das ist die Geschichte vom Josef. Der Josef war der Lieblingssohn seines Vaters Jakob. Und die ganzen anderen Söhne haben gesagt, was für ein arroganter, eingebildeter Schnösel. Und haben ihm das Leben zur Hölle gemacht. Dann haben sie ihn in eine Zisterne geworfen. Dann haben sie ihn in die Sklaverei verkauft. In der Sklaverei kam er ins Gefängnis, weil eine Frau ihn zu Unrecht beschuldigt hat, dass er sie vergewaltigen wollte. Alles nur Quatsch. Er ist Sklave und im Knast. Und das richtig lange. Und dann am Schluss, aufgrund verschiedener Ereignisse, kommt er an den Königshof des Pharao und wird zweiter Mann neben dem Pharao. Und am Schluss kommen seine Brüder ganz zerknirscht nach vielen Jahren und sagen, boah, es tut uns so leid, was wir getan haben. Und die Antwort von Josef ist erstaunlich. Josef sagt, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Ich würde wünschen, dass du dir diese Bibelstelle von heute mitnimmst und merkst. Ihr hattet Böses im Sinn, Gott hatte aber darin Gutes im Sinn. Heißt das, dass das Böse jetzt gut geworden ist? Nein, das war böse. Hier heißt nicht, ja, und die waren auch Werkzeuge Gottes, weil Gott hat das auch hervorgebracht, dass du in Sklaverei warst. Nein, das war Sünde, das war falsch, das ist schlimm, das ist schlecht. All die Missbrauchsfälle in der ganzen Welt, die Kriege, die schrecklichen Sachen, die es gibt, sind böse. Und ja, Plagen sind böse. Vorzeitiger Tod ist böse. Das ist nicht, ja, ist alles Yin und Yang, gehört alles irgendwie zusammen. Nein, es ist böse, es zerstört Menschenleben. Aber Gott in seiner Güte kann selbst das Böse verwenden, um was Gutes hervorzubringen. Und das ist der Blick, den er auf dich hat. So wichtig. Wir brauchen eine Theologie, die festhält, dass Gott gut ist, aber die vor dem Leiden nicht verstummt. Es gibt so viel naive Theologie. Gott ist gut und deswegen geht es uns immer gut. Nee, Gott ist gut, aber die Welt ist eben nicht gut. Und es gibt Sachen, die wir nicht verstehen. Es gibt das Kreuz, es gibt entsetzliches Leiden und wir sind einfach eine bequeme und fett gewordene Generation, die wenig Verständnis davon hat, von den krassen Brüchen, die es im Leben gibt. Dass es gerechte und gute Menschen gibt, die leiden, während der Ungerechte sich laben kann an fetten Speisen. Das wird in den Psalmen schon beschrieben übrigens. Es gibt solche Sachen, aber es ist wichtig zu wissen, Gott ist nicht der Verursacher von Leid, sondern er ist derjenige, der das Leiden und das Böse verwendet zum Guten. Aber er verwendet es zum Guten, nicht einfach nur im Sinne, dir das zu geben, was du gerne hättest, sondern, wie war das beim Josef? Der Josef war irgendwo unten im jüdischen Land, damals hieß es noch nicht so, aber er hat gedacht, oh, ich bin der Lieblingssohn von meinem Vater Jakob. Toll, ich werde irgendwann mal der Stammvater werden. Und stattdessen wird er in die Sklaverei verkauft. Das ist ja schrecklich. Warum? Weißt du warum? Weil Gott für den Josef einen Plan hatte, der viel, 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 viel größer war, als was Josef dachte. Der Josef wusste bestimmt nicht mal, wie prächtig das Königshaus in Ägypten war beim Pharao. Josef, für den war schon toll, der Lieblingssohn von Jakob zu sein, aber Gott hatte eine Vision von ihm, die bedeutend größer war. Und weil Gott diese Vision hatte, hat er ihn nicht beschützt vor dem, was seine Brüder ihm antaten. Jetzt ist es ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir denken, wenn Gott gut ist zu mir, muss er mich doch vor allem Bösen bewahren. Und es ist eben nicht so. Vor allem Bösen bewahrt zu werden, bedeutet, dass du klein und unmündig bleibst und unter deinem Potenzial bleibst. Und es trifft auf dich als Einzelperson zu, es trifft auf die Menschheit und auf die Kirche Jesu Christi zu. Gott bewahrt uns nicht vor allem Bösen, sondern er hat eine größere Vision für uns als unser persönliches Wohlergehen. Er hat eine größere Vision dafür, als dass du Komfort, Freiheit und Kontrolle hast. Er ist gut, aber seine Vision für dich ist bedeutend größer. Also, Gott hat Größeres im Sinne als du. Und deswegen kannst du nicht beurteilen, ob das, was er tut, gerecht ist oder nicht. Der Dreijährige versteht noch nicht, wow, wenn ich jetzt 2 Tafeln Schokolade esse, dann fallen mir irgendwann die Zähne aus. Der sieht nur, ich will Schokolade. Der Vater sagt, ich würde dir gern Schokolade geben, aber ich habe noch größere Visionen für dich, nämlich, dass du irgendwann auch noch Zähne hast. Dass du nicht irgendwann komplett ungesund dich ernährst. Das versteht das Kind aber noch nicht. Gott ist gut, aber er hat Größeres für dich im Sinn, als nur, dass du all deine Wünsche bekommst. Leute, ich kenne Menschen, die verzweifeln an Gott, weil sie mit einem bestimmten Alter noch nicht den Partner ihres Lebens gefunden haben. Ich kenne Menschen, die verzweifeln an Gott, weil sie aus 1 oder 2 christlichen Gemeinden rausgeschmissen wurden oder weil die Christen alle auch so böse waren und an solchen Sachen. Und ich verstehe das und das ist schmerzhaft und das ist schlimm. Und ich muss gar nicht reden. Ich bin doch überhaupt noch nicht viel Leid gegangen. Aber ich habe Menschen gesehen, die durch so extremes und tiefes Leid gegangen sind und so aufrecht und so aufrichtig und so stark aus dem hervorgegangen sind, weil sie eine Perspektive hatten, die bedeutend größer war, als dass es mir jetzt die nächsten Wochen, die nächsten Monate einfach nur gut geht. Und wir brauchen diese Perspektive. Alles andere wird nicht standhalten. Dafür liebt Gott dich zu sehr, denn er möchte mehr als nur, dass es dir gut geht. Das ist auch eine interessante Aussage in der Apostelgeschichte. Da lesen wir, dass die Urgemeinde nach einer Zeit, wo es wunderbar lief, auf einmal Verfolgung hatte. Kann man auch sagen, was heißt denn Verfolgung? Hat Jesus nicht verheißen, dass, weiß ich nicht, dass er uns beschützt, dass er bei uns ist? Stattdessen ist Verfolgung. Der Jakobus wird umgebracht. Dann entsteht eine Verfolgung. Und dann steht ein paar Verse weiter, aufgrund der Verfolgung wurden die Jünger zerstreut in der ganzen Gegend und überall, wo sie hinkamen, haben die neue Gemeinden gegründet. Das war einer der Gründe, warum das Evangelium nicht stecken geblieben ist in Jerusalem, sondern hinausgetragen wurde. Gott hatte was Größeres im Sinn als das, was wir uns manchmal einbilden. Und deswegen ist es so entscheidend wichtig, ob du aus dieser Realität lebst oder aus einer kleineren. Denn was du bekennst, ermächtigst du. Was wir bekennen, das ermächtigen wir.
Das war der erste Vortrag des Gebetshausleiters aus Augsburg, Dr. Johannes Hartl, zum Thema Krisen bewältigen. Wir danken Herrn Hartl sehr herzlich für die Ausstrahlungserlaubnis. Und den zweiten Teil hören Sie heute in einer Woche um 16.30 Uhr. Mehr Material von Dr. Hartl erhalten Sie auch auf gebetshaus.org. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören, für Ihr Gebet und auch für Ihre finanziellen Spenden, denn durch all das ermöglichen Sie die Arbeit von Radio Horeb. Vergelt's Ihnen Gott. Wenn Sie möchten, bestellen Sie gerne eine CD von dieser Sendung ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Sie können auch einen Podcast auf horeb.org herunterladen oder in der Radio Horeb App und auch im Skill von Alexa. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend und vorab einen gesegneten Sonntag. Alles Gute Ihnen und behüt Sie Gott.